Das Comeback, womit wir wahrscheinlich in diesem Jahr alle nicht mehr wirklich gerechnet haben, aber wir sind hier.
Wir sind es tatsächlich.
Ja, wir sitzen wieder vor den Mikros. Krass.
Ja. Sollen wir uns nochmal vorstellen?
Ich bin Samira.
Und ich bin Jule.
Wir interessieren uns beide für Klimapolitik.
Ein bisschen mehr auch wahrscheinlich als andere.
Ja.
Und ja, das ist Climate Gossip, unser klimapolitischer Podcast, in dem wir jeden Monat und immer wenn was Wichtiges passiert, über die Klimakrise und Klimapolitik sprechen. Und genau das haben wir die letzten Monate nicht getan.
Nein. Und vielleicht
aus vielen Gründen.
Aus verschiedenen Gründen. Und genau. Wir wurden ja auch zwischendurch angesprochen, was natürlich voll süß ist irgendwie. Also, dass Leute es irgendwie interessiert, was mit dem Podcast passiert und ob es noch weitergeht. Und man muss sagen, es ist sehr viel passiert in den letzten Monaten, viel Privates, was einfach sehr viel wichtiger war und wo einfach nicht die Zeit und auch nicht der Raum da war, um irgendwie nebenbei, neben Vollzeitjob und tausend anderen Dingen noch irgendwie abends um 8 die Mikros anzuschmeißen.
Weil das muss man ja auch mal sagen, das ist ja einfach ein Hobby von uns.
Ja.
Und es ist einfach Arbeit, also sich zu treffen, sich hinzusetzen und dann sich vorher Gedanken gemacht zu haben, worüber man sprechen möchte. Und da wir beide uns ja auch einfach so schon nicht so oft gesehen haben, gab es noch einfach andere Themen, die besprochen werden mussten. Aber wir haben eigentlich immer beide so gedacht, wir wollen weitermachen mit Climate Gossip.
Ja, und uns tief in die Augen geschaut.
Genau, sehr tief.
Und uns überlegt, wollen wir das weitermachen, wie wollen wir das weitermachen? Und genau, ich glaube, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ab jetzt kommt auf jeden Fall jeden Monat eine neue Folge, wäre ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gegangen. Aber wir nehmen uns das vor.
Ja.
Und es gibt ja also wirklich genug, wo man drüber sprechen kann. Also das ist momentan wirklich nicht das Problem, auch wenn die Klimakrise und Klimapolitik woanders jetzt vielleicht nicht immer auf der Eins ist. Da passiert schon verdammt viele Dinge. Und eigentlich ist es umso wichtiger, dass man mit solchen Produkten weitermacht, gerade in dieser Zeit, wo es überall
voll
vergessen wird.
Ne? Genau, also wir haben nicht mehr uns gemeldet oder nicht mehr gesprochen, weil wir uns dachten, boah, macht jetzt eh keinen Sinn mehr.
Vorbei,
also, ist
vorbei.
Nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, wir hatten beide eigentlich so das Gefühl, dass man, also dieses jetzt erst recht, dass es jetzt eigentlich noch wichtiger ist, über diese ganzen Zusammenhänge zu sprechen, die gerade irgendwie dann auch von Verantwortungs- oder eigentlich Personen in Verantwortung negiert werden oder viele Nebelkerzen, die gezündet werden, um von den eigentlichen Themen abzulenken. Da gab es ja eine ganze Reihe in den letzten Monaten. Und über ein paar wollen wir heute natürlich auch sprechen.
Genau.
Und haben auch noch eine richtig coole Ankündigung, können wir auch schon mal sagen.
Das sowieso. Also am Ende können wir noch was sagen, was ganz toll ist. Also wo der ein oder andere vielleicht dann am Ende noch mal in den Kalender gucken kann und schauen kann, ob er oder sie Zeit hat. So viel dazu. Und genau, also wir haben uns gedacht, wir sprechen einfach wirklich diese Folge, so ein bisschen die Comeback-Folge, über das, was uns in den letzten Monaten bewegt hat, klimapolitisch. Gar kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also
nein.
Das ist wirklich das, wo wir vielleicht uns das wirklich auch privat zwischendurch zugeworfen haben, was Gedanken, die wir uns gemacht haben. Aber man kann halt schon sagen, der Rollback, den wir auch in den letzten Folgen, also es war ja immer Thema, also das Klima nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Dies benötigt nicht das Geld, was es benötigt, nicht das politische Engagement. Und das ist wirklich, und das ist auch einfach super frustrierend, in den letzten Monaten, gerade zu Beginn der neuen Bundesregierung, noch mal krasser geworden. Und da kann man jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen. Aber ja, also man kann auch einmal durchs Kabinett gehen und checkt dann halt auch schon viel. Aber was ist so, würdest du sagen, so das Ding aus den letzten Monaten, wo du gedacht hast, Alter, klimaneutral 2045, no fucking way.
Ich glaube, das waren wieder diese ganzen alten Geschichten, die wieder aufgemacht worden sind. Also dieser Moment, wo ein Bundeskanzler im Bundestag steht und sagt, ja, Deutschland ist ja auch eh nur für 2% der weltweiten Emissionen verantwortlich und dementsprechend nur wenn Deutschland sich klimaneutral gibt irgendwie in den nächsten Jahrzehnten, dann rettet das noch gar nicht die Welt. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich so dachte, nee, nicht ehrlich, oder?
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Also das sind so Punkte, wo man wieder angefangen hat, oder der Landwirtschaftsminister, der hat ja auch gesagt, also Fleisch essen hätte nichts mit Klimaschutz zu tun. Und das sind halt diese, das sind genau diese Zusammenhänge, die uns ja auch so wichtig sind, das immer wieder deutlich zu machen. Und wo ich mir so denke, ey, nee, verkauft uns nicht für dumm. Also wir sind da schon Schritte weiter, auch die Menschen sind Schritte weiter. Also Leute verstehen das und das zeigt ja auch an ganz vielen anderen Punkten, dass zum Beispiel die Solarenergie auf Privathäusern krass weiter ausgebaut wird. Also
boom, die Leute checken es langsam.
Die Menschen haben schon verstanden. So. Und ich habe dann das Gefühl, man muss uns jetzt alle nicht mehr für dumm verkaufen und muss halt in seinen politischen Bereichen Verantwortung übernehmen und dann dieses Wegschieben und nee, die aber und China und blibablub, da denke ich mir halt so, nee, komm, also ja. Und grundsätzlich natürlich auch dieses Problem von, dass man jetzt einfach im Zeitalter der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen angekommen ist und nicht mehr beim Ankündigen davon, Stichwort Verbrennerverbot zum Beispiel.
Ja, reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber.
Ne, es sind, glaube ich, so die Punkte, wo ich mir jedes Mal so dachte, nee, also kommt, wir müssen da jetzt halt alle gemeinsam durch.
Ja, ich glaube halt ich stimme komplett zu natürlich und habe auch noch so einen Gedanken, aber bevor möchte ich vielleicht noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich finde schon, dass das einfach auch gerade eine Zeit ist, die unfassbar frustrierend ist für viele Menschen, die sich im Klimaschutz engagieren. Also wir berichten ja in Anführungszeichen nur darüber, aber trotzdem ist es einfach auch, wenn du, sprechen wir auch so medienpolitisch, haben wir auch schon viel darüber gesprochen, einfach auch für uns eine harte Zeit, weil man einfach wirklich merkt, so das Thema ist einfach von der Bildfläche verschwunden, ist übertrieben, das stimmt nicht. Also da gibt es ganz viele Leute, die noch ganz toll berichten, aber trotzdem merkt man in den Redaktionen einfach, man hat es viel schwieriger, Themen anzubieten, ja. Vor allen Dingen auch freie Kolleginnen. Also wir sind da, glaube ich, ein bisschen, also ich bin auch frei, aber halt fest frei. Das ist halt einfach privilegierter, man kann dann die Themen einfacher setzen. Andere Leute werden einfach nicht mehr eingekauft mit den Themen, weil man das gar nicht mehr möchte, weil man irgendwie Angst hat, zu viel Negativsachen, bla 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 bla. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das ganz interessant, vor ein paar Monaten auf der Netzwerk-Recherche-Konferenz, wo wir auch ein Panel gemacht haben zu Klimapolitik und so weiter, saß ja ein ganz lieber Kollege von uns, Bernhard Pötter, mit auf dem Panel
vom
Climate Table. Und der hat, und das finde ich, das ermutigt mich so ein bisschen, weil der irgendwie gesagt hat, so ey Leute, ich mache den ganzen Spaß schon ein bisschen länger, also irgendwie 20, ich weiß jetzt nicht, wie lange er es genau macht, aber halt schon ein, zwei Jahrzehnte auf jeden Fall. Und er kennt halt diese Wellen und meinte so, dass er ist gar nicht so, weil für uns ist das, glaube ich, so die erste Welle, die nach unten geht, weil wir haben
hoch angefangen.
Ja, genau, bei der Bundestagswahl ungefähr 2021 sind wir so richtig ins Thema reingegangen.
Das Thema.
Und das war halt die Klimawahl. So, Olaf Scholz hat sich als Klimakanzler, also ich erzähle es irgendwie gefühlt jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, weil ich das immer noch so krass finde. Und er sagt halt so, ey, so, ich habe halt schon ein paar Wellen durch und das wird auch wieder hochgehen. Und das finde ich super. Super, also super motivierend ist jetzt auch übertrieben, aber
Dass es so in Wellen ist und das einfach, es ist ja einfach so, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, es gibt gerade viele andere Krisen und Konflikte, die die Menschen auch beschäftigen, die auch Sendezeit in Anspruch nehmen, dass andere Dinge hinten überfallen. Das ist leider so, das ist unbefriedigend immer für alle Journalisten, die ein bestimmtes Thema haben, was dann irgendwie hinten ansteht. Aber ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, womit man einfach jetzt erstmal umgehen muss und natürlich trotzdem auch überlegen muss, welcher Zugang kann aber trotzdem gerade funktionieren.
Ja.
Und das ist ja auch in diesen Zeiten einfach immer so die Frage, welche Geschichten sind es, die dann trotzdem ankommen? Und das sind, und das erleben wir ja auch bei Klimaneutral, dem Instagram-Kanal, für den wir beide arbeiten.
Von der ARD jetzt ganz
offiziell. Genau, ARD-Instagram-Kanal Klimaneutral, schaut gerne vorbei und folgt rein. Das ist gerade diese mutmachende Nachrichten sind, zum Beispiel auch mal der Blick in andere Länder, wie haben die was geschafft? Das sind die Themen, die gut funktionieren, weil das auch motiviert, weil das zeigt, es geht, wenn man will. Es gibt Ideen, Dinge oder Lösungen, wie man Bereiche klimafreundlicher gestalten kann, gerade in Dänemark, so was den Verkehr angeht. Und das ist, glaube ich, gerade genau das, was es in Zeiten wie diesen braucht.
Voll,
ich sagen.
Weil und deshalb, und jetzt mache ich den Schlenker wieder zurück, also das brauchst du unbedingt, weil wir halt wirklich, und ich hatte halt eben noch diesen einen Gedanken im Kopf, gerade in einer Zeit leben, wo halt auch unser Bundeskanzler, also was ich ja so ganz interessant finde, ist, dass es jetzt wirklich möglich ist, auf offener Bühne in höchster Ebene, also Friedrich Merz als Kanzler, anzufangen, halt über Dinge nachzudenken, die wir eigentlich ja so als Gesetz gesehen haben. Also wie zum Beispiel die Klimaziele 2045, wo Katharina Reiche, ich glaube, das war
beim Tag der Wirtschafts- Industrie, und Energieministerin.
Die Wirtschafts- und Energieministerin beim Tag der Industrie, beim BDI, gesagt hat so, sie hat nicht ganz, ich habe mir das letzte Woche nochmal angehört, weil ich was recherchiert habe, sie hat das nicht gesagt, das schaffen wir nicht, sondern hat gesagt, ja, es wird halt verdammt schwierig. schwierig und das hatte Maischberger in der Sendung aufgegriffen. Ich habe es tatsächlich noch da, ich werde es euch jetzt hier einspielen, dann könnt ihr es hören.
Dass Katharina Reiche das Klimaziel 2045 in Frage stellt?
Hat etwas mit der realistischen Einschätzung dessen zu tun, was wir tatsächlich erreichen können.
Und ich meine, da sagt ja Merz auch nicht, er ist dagegen oder so, ne? Sondern er sagt halt einfach nur, ja, es wird halt verdammt schwer und da müssen wir einfach realistisch sein. Aber das ist halt eben genau das Problem. Also so immer dieses, wir müssen jetzt realistisch sein, das schaffen wir nicht. Das ist halt einfach der Schritt zurück. Und der Schritt zurück geht halt immer weiter. Also so, wenn man einmal anfängt, an sowas zu rütteln, und das passiert halt gerade enorm, dann wo hört es dann auf? Und das siehst du ja überall. Also so, dann sagt der eine, ja, Klimaziele, mal schauen. Jetzt haben wir die Diskussion über den Emissionshandel, der 2027 eingeführt werden sollte, auf europäischer Ebene, genau. ETS2, also für Gebäudeverkehr und Wärme, für Gebäudeverkehr und Wärme, ja. Ja, also für Leute, die gar keinen Plan haben vom Emissionshandel, no worries, das ist vollkommen okay, aber um es ganz kurz zu sagen, halt eins der wichtigsten Klimainstrumente, die wir haben im Klimaschutz, weil es einfach CO2 immer, teurer macht.
Genau, auch immer das Klimaschutzinstrument, gerade von der konservativen und marktliberalen Seite, die gesagt haben, wir müssen das über den Markt regeln.
Und das ist unser Plan, das sozusagen.
Genau, also wir machen das so, wir machen das über den Markt und verteuern Dinge, die CO2-intensiv sind, und jetzt zu sagen, nee, ja, wir müssen auch noch ein bisschen aufpassen.
Genau die Leute, genau, das ist voll der wichtige Punkt, den du sagst, genau die Leute.
Genau das, was ich auch schon immer irgendwie dachte, dass man sich da so drauf verlassen hat und dass das immer die Argumentation war, ja, nee, können wir jetzt erstmal so lassen, weil der CO2-Emissionshandel, der wird ja dann das alles lösen. Und jetzt steht man kurz davor, und das ist genau das, was ich meinte mit dieser Umsetzung, jetzt steht man kurz davor, dass das dann eingeführt wird und man weiß, das wird einfach für Preiserhöhungen sorgen. Das wird vieles teurer machen. Und jetzt ist man so,
das können wir nicht machen.
Moment, also da müssen wir, vielleicht können wir nochmal einen soften Übergang oder so irgendwie.
Und das Problem ist,
und das hat jetzt so genau das Problem, weil natürlich, und ich finde, der Kanzler hat ja recht, wenn er sagt, das wird schwierig.
Ja, natürlich.
Aber das ist halt genau das, worum man sich hätte schon eher kümmern müssen, geschenkt hätte man, aber wogegen man vor allem nicht noch Stimmung machen darf und Politik machen darf und nur sagen kann, das wird alles teuer, weil es wird halt eben auch teuer, wenn wir nichts mehr machen an anderen Stellen.
Genau, und da gibt es zahlreiche Studien, da könnt ihr auch mal bei Klimaneutral vorbeischauen, das machen wir zwischendurch immer mal wieder, dass wir solche Studien hochheben, weil es einfach voll wichtig ist, also sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, nee, wir haben da jetzt keine Zeit, kein Geld, kein Mut zu, kostet halt später das 3-, 5-, 8-fache, also nehme ich jetzt nicht beim Wort, das sagen die Studien jetzt nicht, aber so im übertragenen Sinn, das wird einfach verdammt teuer. Und das finde ich halt auch, also das ist so, ja, es ist halt, also ich glaube halt, wir waren, also als ich 2021 angefangen habe, wirklich so über Politik zu berichten, da war das ja auch relativ neu für mich alles. Also es ist ja irgendwie schwer zu checken. Und gerade was du sagst, dass man sich so drauf verlassen hat, weil man irgendwie dachte, naja, aber das ist ja ein politischer Beschluss.
Und dass das aber. Den Emissionshandel meinst du?
Ja, zum Beispiel, oder halt auch andere Dinge. Das war das, also man dachte so, okay, das wurde jetzt erkämpft, wie geil, juhu. Und jetzt halt zu checken, nee, es ist halt, also ich hatte irgendwann mal so diesen Aha-Moment, hat mir irgendwann mal jemand gesagt, naja, aber es ist halt ein, also ist ja ein politisches, ist ja ein politischer Beschluss. Also sie könnten ja genauso gut jetzt wieder sagen, und das passiert ja gerade auf EU-Ebene, nee, machen wir doch nicht. Also das klingt jetzt für andere Leute vielleicht lächerlich, aber ich bin halt so, ja, finde ich irgendwie krass. Also so, und das ist ja super gefährlich. Und da sind wir halt bei der Stimmung in der Gesellschaft, weil die CDU macht das ja nicht aus Spaß oder halt die SPD auch nicht, sondern die wollen halt damit WählerInnen erreichen mit dieser Politik. Und ich finde, da sind wir am Kern des Problems.
Ja, weil da halt was vermischt wird. Es wird halt dieses Problem, was man mit der AfD hat. Das ist ja einfach genau das, worum es geht, dass man da wieder Menschen zurückgewinnen will, die die AfD gewählt haben. In allen anderen Bereichen das jetzt einbringt und versucht, genau diese Positionen zu beziehen, die vermeintliche AfD-Wähler so verfolgen würden oder zustimmen würden. Und das ist natürlich super gefährlich, wenn man dann die Themen, um die es aber eigentlich geht, und da bin ich also überzeugt von, dass Menschen die AfD wählen, weil sie verunsichert sind, weil sie sich sozial nicht mehr sicher fühlen. Das sind alles andere Themen als die Themen Migration und irgendwie dieses, die ganze Klimaschutz-Thematik aufs Ideologische zu beziehen. Ja. Das hat nicht die Menschen zur AfD gebracht. Davon bin ich festens überzeugt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich meine, das hat ja auch, also das Ironische bei der ganzen Geschichte ist ja, es ist ja, wenn wir auch über den Emissionshandel reden und so, da geht es ja um Klimagerechtigkeit. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die halt am ärmsten sind, am meisten unter diesen Folgen leiden werden. Und wenn das jetzt einfach so in die Höhe schießt, dann wird es halt verdammt teuer. Aber dann halt sozusagen nicht zu überlegen, okay, was können wir denn unseren Wählerinnen anbieten an irgendwie Abfederung. Wie können wir uns irgendwelche Konzepte ausdenken, die ja auch alle auf dem Tisch liegen. Also es ist ja nicht so, als ob man sich da nochmal irgendwie 5 Monate in den Raum sperren musste und da hart drüber nachdenken müsste, sondern da liegen ja ganz viele Ideen, ja, auf dem Tisch, ja. Also halt Subventionen, bla bla bla, kann man alles inhaltlich drüber diskutieren, was sinnvoll ist und was nicht, aber dann halt den Schritt zurückzugehen, ich finde es wirklich richtig gefährlich, also den Schritt zurück von diesem Instrument, anstatt halt einfach zu schauen, wie federn wir es ab, damit die Leute irgendwie nicht frustriert sind oder sich alleingelassen fühlen.
Ja, das wäre halt der lösungsorientierte Weg. Genau. Und es ist ja nicht nur, dass es irgendwie in Zukunft kostenintensiver wird für ärmere Menschen dann auch, sondern dass die ja auch die sind, die jetzt schon unter den Folgen der Klimakrise komplett mehr leiden, weil sie in Wohnungen wohnen, schlechter isoliert sind und deswegen unter der Hitzewellen im Sommer einfach viel mehr leiden als Menschen in einem schönen klimatisierten Haus mit Pool im Hintergarten.
Ja.
Im
bekannten Hintergarten.
Und ich glaube, dass das genau diese ganzen Themen sind, wo halt gerade über so ideologische Debatten versucht wird, oder nicht mehr über die eigentlichen Lösungen ja dann nachzudenken. Und das ist so schade,
ja,
weil ich eigentlich auch davon überzeugt bin, dass wir da schon Menschen sitzen haben in den Ministerien, die das schon verstanden haben. Auch ja, ein Umweltminister, natürlich, der Carsten Schneider von der SPD.
Cool ist das. Ich wollte gerade den Bogen spannen.
Oh, habe ich den Übergang perfekt?
Nee, das war perfekt.
Den Ball habe ich dir hingelegt.
Nein, weil wir halt, also ich finde es halt genau das, ne? Wir haben halt irgendwie Katharina Reiche, die ja von vielen kritisiert wird, weil sie diese Gaspolitik vorantreibt. Also sagt, wir brauchen ganz viel Gas als Übergangstechnologie. Ich hätte auch voll Bock, über sowas nochmal echt eine Folge zu machen, weil wenn wir das jetzt alles erklären, dann sind wir halt in 1000 Jahren nicht fertig, weil es wirklich auch kompliziert ist. Aber im Grunde genommen ist ihre Idee halt, wir brauchen viele Gaskraftwerke, um für den Übergang genug Strom zu haben, sicheren Strom zu haben, also sichere Anlagen.
Als Backup ja
als
auch.
Als Backup, genau.
Quasi ans Laufen zu bringen, wenn gerade Wind und Sonnen, also Windflaute
genau.
Und Sonnen, wie nennt man das?
Sonnenflaute auch.
Sonnenflaute?
Ja, ja.
Nee, Sonnenfinsternis.
Die Sonne nicht mehr scheint. Die Sonne einfach nicht scheint.
Oder Nacht einfach. Nacht nennt man das. Oder, also genau, das ist ja eigentlich die Thematik hinter der Gaspolitik. Finde ich gut, wenn wir da nochmal drauf schauen.
Genau, ich hatte da voll Bock drauf, aber so, das ist ja irgendwie, da ist Katharina Reiche, die irgendwie diese Politik vorantreibt. Viele Leute werfen mir auch vor, die Energiewende ausbremsen zu wollen. Mhm. Das lässt sich halt in einigen Dingen nachvollziehen. Also zum Beispiel gab es ja diesen Energiemonitor-Bericht, den sie vorgestellt hat vor ein paar Wochen, wo sie irgendwie Monitoring, wo sie halt gesagt hat, wir machen jetzt mal einen Cut und schauen uns an, wo stehen wir wirklich, was ja grundsätzlich eine super Idee ist.
Ein Realitätscheck.
Was ja, also ich finde es grundlegend eine super Idee, fand ich voll interessant, also zu schauen, wo stehen wir dann. Und dann gab es halt den Vorwurf tatsächlich auch, dass sie halt den Bericht, also das, was tatsächlich dann dabei rausgekommen ist und das, was sie dann daraus gemacht hat, also dass das einfach so zwei unterschiedliche Dinge waren, wo Leute, die den Bericht gelesen haben, sich dann auf die Pressekonferenz gesetzt haben und zugehört haben, waren so, Moment mal, also wie kannst du denn aus Buchstabe X, Buchstabe, keine Ahnung, B ziehen. Also es macht ja gar keinen Sinn. Und da ging es zum Beispiel darum, dass sie gesagt hat, es ist halt irgendwie zu viel, wir brauchen nicht so viel Strom in der Zukunft. Das ist irgendwie das.
Sie hat also die Spanne, die es gab, also hat sie einfach quasi am unteren Ende angesetzt, ja, so viel werden wir nur brauchen.
Genau, und deshalb bräuchte man jetzt keinen weiteren Ausbau nicht so einen schnellen Ausbau, weil wir brauchen gar nicht so viel Strom und so. Also das sind alles übelst interessante Dinge, haben wir jetzt einmal kurz angeschnitten. Sagt gerne, ob ihr da Bock drauf habt, ob wir da nochmal tiefer reingehen sollen. Ich glaube, wir haben da bei der total Lust drauf.
Also ja, ich glaube, ist einfach das Spannendste gerade, dieser Umbau des Energiesystems.
Ja.
Hängt natürlich auch zusammen mit dem Umbau der Industrie, weil
total.
Da natürlich auch so, wenn da jetzt Industrie mehr auf Elektrifizierung geht,
dann brauchen wir
mehr Strom brauchen. Und das ist total wichtig natürlich auch zu schauen, wo kommt der Strom her, wie kann man ihn speichern. Also das ist mit natürlich eines der zentralen Bausteine einfach für die Klimaneutralität, die wir anstreben in diesem Land.
Für die grüne Transformation. Und dann, also dann hat man halt die Politik, dann hat man irgendwie das, was Friedrich Merz öffentlich sagt, der jetzt ja nicht jeden Tag das Wort Klima in den Mund nimmt. Also so, aber trotzdem ja zwischendurch einfach Dinge droppt, wo man so ist, krank, okay. Warum jetzt der? Also keine Ahnung. Und dann hat man ja aber eben so, und jetzt habe ich einen langen Bogen gesponnen, aber dann hat man halt Carsten Schneider, der ja am Anfang wo viele Leute überrascht waren. Oder ich weiß noch, ich habe
irgendwas gelesen. Viele Leute, Sternchen, wir.
A.k.a. ja, die Klimabubble. Nee, ich habe am Anfang gelesen, dass irgendwie, keine Ahnung, so Klima-NGOs befragt wurden. Naja, was sagt ihr denn jetzt zu der Wahl? Und die waren so, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja. Also, ja, wir haben ihn noch nie auf dem Schirm gehabt. So.
Er war ja Ostbeauftragter.
Genau, wenn und halt Haushaltspolitiker. Also
genau, also jemand, man hatte den Namen schon mal gehört, natürlich. Aber er war halt jetzt nicht der Kandidat, von dem man dachte, dass in der SPD, das ist eher ein Matthias Mierstein. Gut, der ist halt Fraktionsvorsitzender geworden. Genau. Schwierig dann, den Posten auch noch zu machen. Aber der war eigentlich bekannt so als der Klimapolitiker in der SPD. Und Carsten Schneider war dann schon eher so ein was macht der jetzt hier? Ja, hat man dem noch einen Posten beschaffen müssen? Was ja, ist los?
Aber das finde ich halt voll spannend, weil so habe ich das am Anfang auch wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, so haben wir es am Anfang auch so ein bisschen kommentiert, von wegen so, lol, ja, perfekt. Also so ein bisschen, jemand brauchte noch Ministerposten, so. Ja. Dann nur noch einfach das Umweltministerium, whatever. Aber letztendlich ist es ja schon so, dass es sich langsam herauskristallisiert, dass er so derjenige ist, der wirklich halt immer die Hand hochhebt und sagt, nee, warte mal,
halt,
Leute.
Stopp.
Klimaneutralität, also die Klimaziele, das ist schon 2045. Das, also das ist, können wir jetzt auch nicht ändern. Das ist, also das ist vertraglich auch festgelegt.
Das er macht es also auch so auf so eine, wie soll man sagen, auf so eine naive Art und Weise. Ich habe es öfter jetzt, also im Deutschlandfunk ja. wurde er zum Beispiel mal dazu, auch zur Klimaneutralität, als ja. Merz das in Frage gestellt hat, als Reiche das in Frage gestellt hat, wurde er dazu auch befragt. Und er war so, ja, nee. 2045, das steht schon, 2045 steht schon. Und ich saß da so und dachte mir erst so, hä, sag doch jetzt mal richtig was dagegen. Aber er macht es irgendwie auf so eine Art, wo man sich so denkt, der nimmt es nicht ernst.
Was die sagen.
Der nimmt es nicht so ernst, was die sagen.
Ja, ja, ich verstehe,
sondern er versteht, ich glaube, er sieht, woher das kommt.
Ja, ja.
Bei den Unionspolitikerinnen und reagiert darauf relativ gelassen.
Ja, ja, ich finde es wirklich spannend und ich bin wirklich gespannt über die Legislatur, wie er sich in der Rolle noch weiterentwickelt, weil
voll.
Was ich höre, ist halt, dass halt die Leute, die auch in dem Umfeld vielleicht arbeiten, sagen so, der ist halt ein echt erfahrener Politiker und das ist für und auch gut vernetzt, auch in der Partei, also in der SPD. Und das ist vielleicht nicht das Dümmste an der Stelle. Also okay, der ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Klimawissenschaftler auf der Welt, aber der hat halt einen Jochen Flassbart, ein langjähriger Staatssekretär im Umweltministerium, der immer auf den Klimakonferenzen ja. war, der sich super auskennt. Der hat ein Haus im Hintergrund natürlich und gute Leute, die irgendwie Bescheid wissen. Und er ist halt derjenige, der dann weiß, wie Politik funktioniert und vielleicht fürs Umweltministerium eine bessere Lobby machen kann. Also ich meine, seine Ankündigung dieses Jahr, das Klimaschutzprogramm, was eigentlich bis März nächsten Jahres quasi gesetzlich stehen muss.
Genau, jede neue Bundesregierung muss ein Klimaschutzprogramm vorlegen.
Das möchte er dieses Jahr noch irgendwie durchbringen. Ob das klappt, ist noch nicht ganz, also steht noch nicht ganz fest, aber die sind da echt irgendwie am Rackern. Und ja, ich bin irgendwie, das ist so ein bisschen so mein positives Ding aus den letzten voll. Monaten, dass ich so denke, so krank.
So ein Underdog auch. Ja. Also auch, ne?
Voll.
Hat man nicht, also
hab
die
ich
Überraschung
nicht erwartet.
Dieses Jahres, Carsten Schneider.
Also für uns ja. Und auch so, ich meine, Verbrennerverbot hat er auch ganz klar gesagt, Leute, also stopp jetzt
das
mal.
Das ist ja auch das Spannende, dass er das auch, also nicht nur auf, also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf EU-Ebene. Und da gab es ja auch eine Reihe von Themen mit dem Verbrennerverbot, dass man das wieder aufweichen will.
Genau.
Mit dem EU-Klimaziel, was man irgendwie nicht, worauf man sich nicht einigen ja. konnte. Und dann konnte man sich jetzt auf so ein, wie habe ich gelesen, ein indikatives Reduktionsziel einigen. Also, dass man bis 2035 zwischen 66 und 72,5% reduzieren möchte, die Emissionen. Ich glaube, dass er da schon auch eine starke Haltung hat und ihm das schon auch irgendwie klar ist. Und natürlich auch dadurch, dass er jetzt verantwortlich ist für die Klimaverhandlungen, dass er in Brasilien der Verhandler sein wird vor Ort, der Minister, der zuständig ist, weiß er natürlich auch um die Rolle von Deutschland in der internationalen Klimapolitik und wie wichtig das ist, da dieser Vorreiterrolle, die man gerne sein möchte, gerecht zu werden. Und das bedeutet eben auch eine starke Position der EU im also auf der COP, aber natürlich auch grundsätzlich bei der Umsetzung des Green Deals. Und ich habe schon das Gefühl, dass ihm das sehr bewusst ist, auch wenn natürlich es schwierig ist, wenn dann vom Kanzler andere
ja, das, also,
ja zum andere Anweisungen
hört
kommen.
Auf. Nein, aber es ist schon, also genau, ja, genau was du sagst. Ich bin echt gespannt, obwohl man kleines Zurückstolpern wieder. Beim Emissionshandel zum Beispiel hat er ja auch gesagt, jetzt ist schwierig,
ja,
muss man
aber das habe ich mir auch noch mal angehört, weil ich mich da ja auch für klimaneutral, hatten wir schon erwähnt, den Kanal, damit beschäftigt habe. Und er hat aber auch von diesen Ausnahmen gesprochen beim Emissionshandel. Also man muss dazu sagen, es wird einfach für exportierende Industrien oder importierende Industrien in Deutschland schwieriger, die zum Beispiel irgendwie Rohstoffe aus anderen, also Chemiebranche zum Beispiel, ja, ja, die einfach Rohstoffe aus anderen Ländern der Welt importiert und die sind dann vielleicht CO2-intensiv entstanden und dafür müssen sie dann eben zahlen. So diesen CBAM hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass man halt diesen CO2-Preis draufzahlen muss. Und das ist natürlich für einige Branchen einfach extrem viel Geld und das war auch klar, dass das so kommt. Und da hat er aber ganz klar auch schon gesagt, es muss wahrscheinlich für einige Bereiche einfach Ausnahmen geben. Ja. Und ich denke, da hat er recht.
So. Ey, ganz ehrlich, vielleicht, also wenn ich denke gerade so drüber nach, weil ich finde es voll spannend. Ich finde, wir sollten mal so, auch so eine Folge machen, so CO2, also vielleicht so Emissionshandel, CO2-Preis, fällt der, also was passiert da gerade? Mhm. Also so verwegen, so kommt der oder also kommt der nicht? Was ist so die Einschätzung? Da können wir echt auch uns Leute mal dazu holen, weil ich weiß zum Beispiel, oder was mich voll überrascht hat, dass teilweise Gewerkschaften auch, also der DGB, das ist jetzt nicht die DGB-Meinung, aber einzelne DGB-Mitglieder oder die Vorsitzende Jasmin Fahiri hat das irgendwie auch schon gesagt, aber auch die Chemie-Gewerkschaft, die auch gesagt haben, das ist zu teuer, wir können das, also wir müssen über andere Lösungen nachdenken. Was ich voll krass finde,
das,
ne?
Genau, aber das sagen bestimmte Branchen. Genau. Und andere sagen aber auch, ey, nee, wir müssen das jetzt hier machen, weil die Unternehmen, die jetzt schon Vorreiter sind und die sich darauf eingestellt haben, wie das kommt. Das sind natürlich dann die, wenn das jetzt aufgeweicht die wird,
komplett vergarscht.
Sich verarscht fühlen.
Ja, natürlich, so. Ich mich auch.
Und das ist natürlich diese feine Gratwanderung, die jetzt passieren muss. Und dass es da Ausnahmen geben wird, ist eigentlich schon relativ klar. Und dass das auch sinnvoll ist in einigen Bereichen, ist auch klar, weil, und da müssen wir dann, springen wir schon wieder auf die ganz große Bühne, das liegt natürlich alles mit den aktuellen geopolitischen Lagen zusammen. Also ja. Dieser Handelskonflikt zwischen den USA und China hat einfach dafür gesorgt, dass die Chinesen mit ihren Produkten gerade den Markt fluten. Die Produkte sind ultra günstig und dagegen kann man nicht anhalten. Und wenn dann noch dieser CBAM oben drauf kommt, dann wird es einfach auch schwierig für die.
Ich habe CBAM übrigens noch nie gehört.
Carbon Border.
Ach so.
Adjustment Mechanism.
Also dass
Geschichte ist das.
Ich hab nur die Abkürzung schon wieder nicht drauf gehabt.
Ja, das ist auf jeden Fall, also CBAM, ihr merkt das, ich brauche immer länger, um das richtige
oder den Aber ich bin beeindruckt, du hast direkt rausgehauen.
Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben. So, mehr Infos schreibt mir gerne eine E-Mail. Und das bedeutet natürlich, dass man an dieser geopolitischen Situation als deutsches Industrieunternehmen gerade niente ändern kann.
Nee,
0,0. Und sich dann schaut man sich halt an, was kann man denn ändern? Oder wo kann man denn noch rangehen an die Stellschrauben? Und das ist dann dieser Emissionshandel. Das ist gerade dieser Kostenpunkt, sage ich mal.
Ja.
Und da kann ich das auch verstehen,
total,
zu sagen, man muss da irgendwie schauen, wie kann es gehen. Trotzdem darf man natürlich das Instrument des Emissionshandels und auch von diesem CBAM, der ja elementar dafür ist, dass das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass das nicht jetzt irgendwie komplett auseinanderfliegt und
man es jetzt nicht komplett zurückdreht.
Genau. Und das ist natürlich jetzt gerade einfach eine krasse Aufgabe, aber das muss jetzt halt geschehen.
Ja, nach der Folge rede ich nochmal mit dir. Nee, ich will wirklich darüber, ich finde es voll das coole Thema. Also wenn man es wirklich einfach mal offen, also vielleicht echt mal mit Gewerkschaft spricht, mit irgendwie diese verschiedenen Ansichten dazu.
Finde ich eine gute Idee.
Julia ist nicht so überzeugt.
Ich glaube, das ist halt ein krasses Nerdy-Thema.
Es ist ein Nerdy-Thema.
Ein richtiges Nerd-Thema.
Aber wir sind ja hier
zum Nerden.
Genau.
Ne?
So.
Also.
Was nehmen wir mit aus den letzten Monaten? Ist irgendwie viel passiert, wo man irgendwie den Kopf geschüttelt hat, wo man irgendwie echt gedacht hat, ja, Leute, was macht er da? Also so das. Ja, nur weil sich eine politische Lage ändert, ändert sich ja nicht. Und das müssen wir, glaube ich, euch allen, die zuhören, überhaupt nicht erklären, weil ihr genauso tief wahrscheinlich drin seid wie wir. Aber so nur weil jetzt PolitikerInnen entscheiden, dass Wähler vielleicht es nicht so geil finden, wenn man jetzt Klimaschutzpolitik macht, ändert das ja nichts an der Klimakrise. Das sieht man ja immer
schön,
wieder.
Dass du den Satz von Armin Laschet, der mal sagte, wegen eines Tages ändert oder wegen einem Ereignis ändert man nicht die ganze Politik, so umgestellt hast.
Ja, das finde ich
große, große Kunst.
Ja, das ist mein Hobby, Armin Laschets Sätze.
Sehr, sehr schön. Ja, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was war.
Ja.
Jetzt sprechen wir aber auch noch mal kurz darüber, was sein wird.
Und was kommt.
In naher Zukunft. Am 10. November startet die 30. Klimakonferenz in Brasilien, in Belém. Und
10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen.
Genau. 10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen. Es gibt jetzt schon wieder die ersten Berichte. Es gibt 3000 Pressekonferenzen bis zum 10. November, wo irgendwelche Dinge und Reports vorgestellt werden. Es ist die Zeit im Jahr, wo man sich als Klimajournalistin denkt, bitte nicht noch mehr, lasst es. Weil das ist dieser Überdruss, der dann auch entsteht.
Ja, ja, voll.
Und es wird, glaube ich, eine krasse COP. Also, weil ich glaube, und das haben wir auch schon auf den letzten Konferenzen immer gemerkt, das ist halt nicht nur eine Konferenz, wo es irgendwie um Klimaschutz geht, sondern da spielt sich immer auch die geopolitische Lage ab.
Weltpolitik, ja, voll.
Und genau, es ist einfach Weltpolitik und wir werden da erleben, wie China sich weiter positionieren wird als Vorreiter, wie sie das auch in den letzten Monaten gemacht haben. Sie haben ja zum Beispiel ihren Klimaschutzplan, diese NDCs, also National Determined Contributions,
ja. Das ja, ist ja. Es. Stark, Alter.
Haben sie vorgestellt.
Richtig gut.
Haben sie vorgestellt, ist nicht ausreichend für das, was China leisten müsse, blibablub. Wurde dann von der EU kritisiert, die aber selber nichts vorgelegt haben.
Ja, das war schon ziemlich witzig. Ja. Und man muss schon sagen, China hat sich schon krank abgefeiert dafür, so von wegen, guck mal her. Du sagst es, die wollen sich halt auch gerade jetzt, wo die USA zurückgetreten ist sozusagen als führende Rolle in diesem...
Ausgetreten ist aus dem Klimaabkommen.
Ja, genau, ausgetreten aus dem Klimaabkommen, nutzt China jetzt die Chance, um halt zu sagen, guck mal, wir sind jetzt hier die das alles voranschieben. Und du hast genau das richtig gesagt, so krass ist es gar nicht. Also sie haben da wirklich das Bare Minimum irgendwie reingeschrieben und sich dafür übelst abgefeiert. Aber die EU hat halt, ja.
Ja, das ist halt das
die
Ding
EU
so.
Ist halt sich am Streiten
gerade. Warum hätte
noch?
China noch mehr rein, also vorlegen sollen, wenn eine EU gar nichts vorliegt?
Ja.
Das ist halt richtig schlecht strategisch.
Ja, vor allen Dingen ist es halt auch genau wieder, das ist ja auch so Wirkung, also es hat ja auch eine Wirkung.
Genau.
Ne? Also die EU ist halt auch in den letzten Konferenzen schon auch wichtig gewesen als Gruppe, als Zusammenschluss für Klimaschutz. Die haben da viel bewegt, die haben da teilweise auch gesagt, nee, Leute, stopp, wenn wir das jetzt nicht so weitermachen, dann legen wir unser Veto ein. Also das war wirklich stark teilweise. Und das jetzt halt ist irgendwie so dieses, sich nicht einig werden. Also es wird ja auch damit Verbrennerverbot irgendwie verbunden und irgendwie mit anderen Dingen. Also so, das ist jetzt halt so eine Riesendiskussion. Und das ist halt
natürlich, weil einfach die Rechtsaußenkräfte stärker
so stark geworden
sind in der EU.
Und weil es so viele Länder gibt, die halt zustimmen müssen und so. Das macht alles Sinn, aber
ich meine,
scheiße.
Die gute Nachricht ist, dass sich die EU jetzt wenigstens nochmal zu ihrem 2040 Klimaziel erkannt. Und sie haben es erkannt und sich dann bekannt. Zu -90% an Emissionen. Was ist da eigentlich das Referenzjahr?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, warte mal. Ich wusste es mal.
1990 auch wohl?
Ich hab irgendwie auch so eine 19, also so späte 90er im Kopf.
Na gut.
Reichen wir nach.
Ja, genau, reichen wir nach. Das ist eine gute Nachricht.
Yes.
Aber natürlich wird es halt total darauf ankommen, wie sich das darstellen wird in Brasilien. Wir werden auch sicherlich nochmal, also wir werden sicherlich über die Konferenz sprechen. Wir sind dieses Jahr nicht vor Ort.
Nein.
Aus allerhand von Gründen, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Ja.
Und es wird sicher trotzdem Gesprächsstoff geben. Wir werden das natürlich von hier verfolgen. Das große Thema oder die große Frage, die wir uns, glaube ich, beide stellen, ist, wie wird sich die USA verhalten?
Ja.
Die USA ist, wir haben es gerade schon gesagt, ausgetreten aus dem Pariser Klimaabkommen, man tritt aus, aber es dauert genau noch ein Jahr, bis man wirklich austreten kann. Und das heißt, die USA ist rein technisch immer noch da in Brasilien. Möglicherweise sind sie sogar da, weil sie offensichtlich gerade auf einer Mission sind.
Ja, und das ist halt super krass. Also wir hatten das ja das letzte Mal, als Trump Präsident war, da ist man auch schon mal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und hat halt irgendwie gesagt, wir machen jetzt keinen Klimaschutz mehr.
Genau, da hat es aber 4 Jahre noch gedauert, bis man austreten kann. Deswegen sind die USA dann ausgetreten und 3 Tage später gefühlt ist Joe Biden dann ins Amt gekommen und ist dann wieder eingetreten.
Ja, ja, voll. Das stimmt. Ne? Aber so, das war halt damals, war es halt eher so, okay, man merkt so, die USA ist halt einfach nicht mehr da.
Kein Bock.
Man hat auch, also wenn ich mit Leuten gesprochen habe, wie sich so, weil ich diese ganze geopolitische, wer nimmt jetzt welche Rolle ein, bei der COP super interessant finde, also dass China zum Beispiel jetzt halt so Vorreiter sein möchte und so bla, das sind ja Entwicklungen, ich finde es übel spannend. Es ist so wie so eine Politiksendung. Also es ist, man könnte da, also wie so eine Soap oder so. Jetzt kommt China rein. Nein,
es egal. Ist, aber es ist schon wirklich eine, also
es hat
Klimakonferenz, wenn man das mal übersetzen würde, so in einzelne Personen.
Ja, ja, ist überlustig.
Es ist einfach eine Soap.
Ja, ja, voll. Und deshalb, aber genau, und früher war die USA halt so, okay, wir sind einfach weg. Also es ist so ein Charakter, der vielleicht so in Urlaub geflogen ist und eine Staffel halt nicht da war und man war so, okay, I guess, vielleicht kommt er wieder, vielleicht nicht. Oder wie bei GZSZ früher, wo Leute so gestorben sind und dann auf einmal wiedergekommen sind.
Das war sehr ja, oder lustig. Dann so einen Zwillingsbruder hatten.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja.
Also das war auf jeden Fall die USA damals. Und jetzt zeichnet sich halt ab, dass sie halt nicht einfach nur sagen Ciao, sondern halt, dass sie sagen Ciao, aber wir wollen auch wirklich
vorher
auch
noch blockieren wir nochmal alles.
Richtig blockieren. Und das zeichnet sich halt ab. Und da gibt es so ein Beispiel. Und zwar sollte eigentlich in den letzten Wochen ein Klimaschutzabkommen abgestimmt werden. Da dachte man, das wäre eigentlich nur was Formelles, aber das war was richtig Krasses. Und zwar geht es um Schifffahrtsabkommen. Also darum, große Containerschiffe, die auf dem Meer rumfahren, die halt auch viel CO2 ausstoßen, das zu bepreisen. Also dass da auch ein CO2-Preis ja, genau. drauf liegt. Und wichtig ist das, weil auf dem Meer, also das gehört ja dann, das ist ja nicht dann irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt nicht die USA verantwortlich für und XY verantwortlich für, weil das ja auf dem Meer ist. Also da müssen sich halt alle irgendwie zusammen einigen. Und das war aber eigentlich schon beschlossene Sache.
Im Sommer haben sie sich eigentlich haben sie sich drauf geeinigt.
Genau. Sommer. Und man dachte, das wäre einfach nur noch so eine Unterschrift drüber setzen und so, hey. Und dann hat tatsächlich die USA das nochmal richtig angefangen zu blockieren. Und unter anderem auch, das haben dann halt Nachrichtenagenturen zitiert, anderen Mitgliedstaaten irgendwie gedroht und erpresst, wenn ihr irgendwie da doch jetzt zustimmt und das unterschreibt, dann irgendwie, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Folgen, ne?
Also Beschränkungen mit Sicherheit.
Ja, voll. Und das war aber, also es war richtig aktiv. Also die sind richtig aktiv da reingegangen, haben gesagt, nee, Leute, wir wollen es nicht. Und dann wurde es tatsächlich nicht unterschrieben. Also das Abkommen gibt es zurzeit nicht. Das ist ein Vorerst-Ding. Also man sagt, in einem Jahr will man sich nochmal treffen und hofft dann, dass man es dann abschließen kann. Aber jetzt, also ich es ist ein komplett egaler Dude, also aus unserer Perspektive, das ist bestimmt ganz, ganz wichtig, aber der Generalsekretär von der IMO ist, glaube ich, die Abkürzung, ja. International bla 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 bla. auf jeden Fall, dieser Generalsekretär hat irgendwie dann gesagt, so, der hat das, also er war richtig so sprachlos, er war so, ich kann dazu gerade noch nicht so richtig was sagen, weil sowas habe ich noch nie erlebt. Und Trump war einfach so, nö, also die Schifffahrtsabkommen habe ich gar keinen Bock drauf jetzt, also mehr Klimaschutz, richtig scheiße. Und das ist halt genau das, was jetzt vor der COP passiert ist, wo jetzt alle sagen, okay.
Das war auch nicht der einzige Punkt. Es gab ja auch noch die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und da hat die USA auch blockiert. Und da geht es eben zum Beispiel auch darum, ganz grob gesagt, das Finanzsystem, das Internationale umzubauen, um Staaten, die einfach krass verschuldet sind, wieder mit Geld zu versorgen, damit die sich auch wirklich der Klimakrise anpassen können und einfach wieder Finanzen haben, um sich selber vor den Folgen zu schützen, aber eben auch in die Anpassung zu investieren. Und da hat die USA auch blockiert. Also das ist was, das kennt man. Das haben wir auch auf den Klimakonferenzen schon erlebt von den Ölstaaten, genau. Saudi-Arabien, Kuwait und Co.
Aber man kannte es bislang noch nicht von den USA.
Genau, also schon auch. Die USA haben auch schon
natürlich
hier
aber
und
nicht,
da. Ne?
Nicht so aber oft, also natürlich in den, also auf der COP, also da blockieren ja andere Länder auch. Das ist ja auch viel Strategie
genau, das
und
ist
halt
ganz
Verhandlungen und so. Und aber halt so öffentlich und so krass. Schon.
Genau, und das ist halt das, was natürlich jetzt mit Blick auf die COP droht. Also das ist ganz klar. Es gibt allerhand von Themen, die da besprochen werden müssen. Das sind vor allem Finanzthemen. Das ist aber auch immer noch der fossile Ausstieg. Ich finde, das fällt voll unter den Tisch dieses Jahr, weil alle reden natürlich über den Amazonas und so. Aber Fakt ist, eigentlich geht es vor allem darum, den Text, den man jetzt hat, da zu halten.
Ja.
So, und das ist halt traurig, wenn man überlegt, dass man jetzt seit Dubai vor 2 Jahren irgendwie jetzt versucht, diesen Text zu halten, da wo er jetzt ist. Text halten heißt, dass
sagen,
der Ausstieg drin stehen
sagen,
bleibt.
Wie absurd, ne? Also wenn man sich das, also so, weil man, wir erzählen es jetzt einfach so, aber es geht halt wirklich einfach um so einen Gesetzestext und da haben wir schon übelst oft drüber gesprochen, dass wir das beide super lustig
finden. Ja, so ein Abkommen, ne? Nicht Gesetzes,
aber genau,
Abkommen,
aber so, dass da halt dann wirklich so Wörter drin stehen, wobei sich dann halt so ein Jahr gestritten wird über so ein Wort, weil halt jeder das irgendwie anders auslegen kann. Also darüber sprechen wir, ne? Das ist halt Diplomatie. Und genau, du hast voll recht, also dieser Text wurde jetzt irgendwie 2 Jahre immer bla 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 und eigentlich sollte da jetzt mal was Abschließendes
kommen. Dass man halt
kommen.
Vorankommt, dass,
genau.
Dass es halt Fortschritt gibt.
Genau.
Aber da droht, es droht nicht mal nur Stillstand. Also Stillstand ist halt immer das, wo man sagen muss, das ist eigentlich das, was man sich erhofft, dass man da bleibt. Und das ist halt super traurig. angesichts der Tatsache, dass wir so jetzt sehen, 1,5 Grad werden wir nicht mehr schaffen. Ja. 3 Grad wird immer realistischer, dass wir das erreichen und auch schon früher, als wir gedacht haben. Und das sind halt, also das sind alles wieder diese Zeichen, dass eigentlich es immer noch viel zu langsam ist. Wir müssen trotzdem, und weil wir, ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, Klimakonferenz, ultra wichtige Verhandlungen.
Ja.
Weil einfach ohne diese Klimakonferenz hätten wir kein Pariser Klimaabkommen. Wir stünden wahrscheinlich bei 6 Grad plus.
Ja, bis total. Das muss man auch wirklich immer sagen. Also die Leute, die sagen irgendwie, da fliegen jetzt alle hin, das bringt doch überhaupt nichts. Haha, Klima, die fliegen alle hin. Das ist wirklich kompletter Bullshit, weil so, man muss sich vorstellen, also das, was wir eben beschreiben, ne, da wird halt um jedes Wort krank, also wird sich so gefetzt gefühlt. Und es ist so kompliziert. 197 Staaten kommen da zusammen und
verhandeln. Alle haben die gleiche Stimme.
Alle haben die gleiche Stimme und verhandeln. Und es ist so wichtig, dass es quasi einmal im Jahr einen Raum gibt von mehreren Tagen, wo alle da sind. Ne? Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich weiß noch, als wir zusammen auf der Klimakonferenz waren, da hat Jennifer Morgan damals noch, also die damalige Staatssekretärin unter Annalena Baerbock, in einem Hintergrund gesagt, sie jedes Jahr wieder aufs Neue ist sie so überrascht, was auf diesen Konferenzen alles passieren kann, weil sich dann Dinge, wo die halt irgendwie wochenlang vorher irgendwie auf stillgestanden haben, bewegen sich dann enorm schnell, weil man dann halt auf dem Gang trotzdem nochmal mit irgendwie XY sprechen kann und sich dann die Länder untereinander nochmal mehr ab... Also unterschätzt nicht die Kraft von so einer Konferenz. Ich meine, das kann man alles, muss man, also können wir auch eine extra Folge drüber machen, weil gibt es auch viele Leute, die sagen, das muss man reformieren, das muss man noch anders machen. Geschenkt, da bin ich jetzt nicht so krass
drin. Habe ich auch meine Masterarbeit übrigens drüber geschrieben.
Dann Jule-Fragen beim nächsten Mal. Nein, aber ich bin da jetzt nicht so krass drin. Trotzdem ist es halt einfach eine super wichtige Veranstaltung, ja. Ich habe gleich noch eine Good News.
Mega.
Zur COP.
Zur COP?
Mhm.
Okay, weil ich glaube, mehr können wir auch gerade gar nicht zur COP sagen.
Nee. So, wir werden
grundsätzlich
sehen.
Wir werden drüber sprechen. Es wird sicher wieder auch einiges geben, was währenddessen super spannend sein wird, weil das ist ja auch immer so ein Ding, das ist, entwickelt sich so krass über Tage. Meistens in der zweiten Woche spitzt sich das dann enorm zu. Und wir werden es einfach mal gemütlich von der Couch aus, werden wir das jetzt mal beobachten.
Ja, wir werden es von der Couch aus. Ich habe immer, wenn wir über Couch sprechen, dann habe ich dieses Bild im Kopf, wie wir 2021 die Bundestagswahl verfolgt haben und es dieses Bild gibt, wo ich so Popcorn esse und so. So werden wir da sitzen.
Wir können ja das Schlussplenum so gucken.
Ja, genau.
So Zeitverschiebung müsste ja dann eigentlich passen.
nein, aber genau. Ich habe gerade überlegt, eine Kollegin von uns ist ja auch vor Ort, Lisa Kuhner, auch eine tolle Kollegin.
Mehrere sogar. Janina Schreiber wird da sein.
Aber
Ann-Kathrin Büsker wird
also
da sein.
Also wir werden bestimmt auch mit jemandem dann, wir werden bestimmt nach Brasilien schalten.
Oh ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall.
Ganz kurz noch meine Good News. Die kleine Fahne, die man immer noch so nach oben hält, weil du eben diese ganzen 1000 Reports und Berichte angesprochen hast. Es gibt so einen Bericht, der ist, glaube ich, auch Sperrfrist over, wenn wir die Folge veröffentlichen, wo nochmal so Bilanz gezogen wird.
Ich hoffe, wir haben hier kein Geld für Klagen.
Bilanz gezogen wird, weil 10 Jahre, haben wir eben ja schon gesagt, 10 Jahre nach Pariser Klimaabkommen. Und unter anderem war da so ein großes Ziel, und das fand ich irgendwie ganz schön auch nochmal in der Retroperspektive, dass diese Ziele zum erneuerbaren Ausbau, die man sich damals gesetzt hat, die sind auf jeden Fall übertroffen.
Ja, und das ist halt, wie gesagt, ganz wichtiger Bereich.
Das ist super wichtig.
Ja. Energiebereich ganz wichtig.
Werden wir nochmal drüber sprechen.
Ja, wie immer werden wir über alles nochmal sprechen.
Hoffentlich. Mal schauen, wann sie sich wieder melden.
Wo wir als nächstes sprechen werden.
Wow. Ich bin begeistert von dieser Überleitung.
Definitiv am 22. November auf dem Podcast-Festival Brainwaves am Science College in Overbach.
So
cool.
Ich hoffe, ihr habt jetzt alle mitgeschrieben.
Also 22. November.
Ja.
Science College Overbach.
Yes.
16.45 Uhr.
Da dürfen wir nämlich, und das ist ganz toll, weil das immer wirklich allermeisten Spaß macht. Haben wir noch nicht so oft gehabt, aber ein paar Mal schon. Da dürfen wir einen Live-Podcast aufnehmen. Und da dürft ihr dabei sein. Und wir können, wenn ihr Lust habt, könnt ihr Fragen stellen, mal schauen, wie man das mit der Technik da hinkriegt. Man kann irgendwie zusammen auch mal ein bisschen diskutieren über Dinge. Finde ich immer auch ganz toll, irgendwie eure Gedanken und Meinungen zu hören. Und ja, werden da eine Folge Climate Gossip live aufnehmen.
Das wird so cool.
Das ist super cool.
Also sehr, sehr cool. Auch einfach sehr cool für ein Comeback, das einfach so announcen zu dürfen.
Ja.
Auch lieben Dank an die liebe Luisa vom Podcast Behind Science. Hier auch nochmal eine Podcast-Empfehlung, die uns dazu eingeladen hat.
Ja.
Tickets sind frei. Wir verlinken euch alles in
kostenlos. Ihr könnt einfach kommen.
Genau, ihr könnt einfach kommen. Wir sind dann da. Im besten Fall sind auch noch 2, 3 Leute da. von euch vielleicht. Und Thema verraten wir aber noch nicht. Da machen wir noch, da sind wir noch, da sind wir noch in der Recherche.
Ich meine, es ist ja auch COP danach. Also vielleicht bringen wir, also es ist ja COP, also stimmt, gewesen davor. Also vielleicht bringen wir ein bisschen COP-Gossip
es wird noch, mit. Wahrscheinlich wird noch COP sein.
Oder so. Aber so oder so können wir ja COP-Gossip mitbringen. Also das so, stimmt, wir können ja mal unsere Ohren nach Brasilien stecken, was da alles so passiert sein könnte, werden sein könnte, bla.
Ja. Das ist eine gute Idee. Eine kluge und gute Idee, wollte ich sagen.
Dafür bin ich bekannt.
Und dann würde ich jetzt aber mal einen Strich ziehen. Einen Strich unter unseren Gossip der letzten Monate diesmal.
Ja.
Unter unseren Podcast-Hinweis. Podcast-Hinweis, Termin-Hinweis natürlich. Podcast-Hinweis auch, habe ich ja auch gerade schon eingegeben. Aber wir kommen natürlich auch noch zum Ende unserer Folge zu unseren Empfehlungen.
Ja, die Rubrik bleibt auf jeden Fall. Und ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz sagen, wir haben es ganz lange nicht mehr gemacht und es macht ganz viel Spaß.
Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange wir jetzt aufnehmen. Ihr seht das ja, wie lange die Folge ist. Ach, schon über 40 Minuten.
Krank,
wir so, Alter. Wir machen eine kurze Folge.
Ja, aber es ist so schön. Also ihr müsst euch vorstellen, normalerweise sagen wir es ja immer am Anfang, aber wir sitzen in einem Haus, wo wir beide arbeiten und sitzen uns gegenüber. Ich bin nicht in Berlin, ich bin in Köln, wir sind beide da und es ist ganz, ganz toll, weil man einfach irgendwie wirklich dieses alte Gefühl von, wir schnacken einfach ein bisschen über die Dinge, die uns beschäftigen. Hm. Ja, ganz toll. Egal, Empfehlungen. Letztes To-Do für heute. Ich würde nämlich unfassbar gerne ganz doll das neue Buch von Baro Vicenta Gabbard und Fabian Grischkat empfehlen. Keine Zukunft ist auch keine Lösung. Da haben die beiden sich zusammengetan. Baro habt ihr bei uns, glaube ich, auch schon mal gehört. Auf jeden Fall ist seit 500 Jahren auch eine Folge mit ihr geplant. Die ist Klimajuristin, arbeitet jetzt mittlerweile bei Greenpeace und kennt sich unfassbar gut aus, wenn es um diese Themen geht, also Verfassungsbeschwerden zu den jeweiligen Klima, also Klimaklagen in quasi gut Deutsch, was das bringt, was das für Auswirkungen hat. Ich habe da ganz interessante Gespräche schon mit ihr drüber gehabt und Fabian Grischkat beschäftigt sich ja, glaube ich, eh einfach mit gesellschaftlichen großen Themen und die beiden haben sich zusammengesetzt und ein Buch geschrieben, wo man, was so ein bisschen zum Nachdenken anregt und vor allen Dingen in den ganzen schlechten Zeiten oder was heißt schlechten Zeiten, aber diese ganzen niederschmetternden News, die man halt zurzeit liest, ist das Buch so ganz, ganz schön, weil man sich irgendwie so, weil die beiden sich gemeinsam Gedanken gemacht haben, wie es irgendwie, was es braucht, wie es besser sein kann. Das
klingt schön.
Also keine Zukunft ist auch keine Lösung, das sagt der Titel ja auch schon ein bisschen so, Kopf in Sand stecken ist nicht.
Klingt für mich auch nach einer Empfehlung für ein Weihnachtsgeschenk.
Oh ja, tatsächlich. Ist auch ein sehr schönes Cover.
Kann man sich auch gut hinstellen und ansonsten könnt ihr euren Buchladen um die Ecke damit unterstützen.
Bitte.
Ja. So, haben wir doch auch schon mal das gemacht, schon mal einen Weihnachtstipp gegeben. Meine Empfehlung hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber es geht um den Tagebau, Tagebau Garzweiler hier in NRW.
Haben wir lange nicht mehr drüber geredet.
Und ja. Und ich muss immer, wenn ich an den Tagebau denke, daran denken, dass wir da mal mit dem Fahrrad hingefahren sind, als Daniela und ich unsere 100-Kilometer-Tour gemacht haben.
Ja, mit dem Rennrad.
Stand ich das erste Mal in meinem Leben am Tagebau auf einer Aussichtsplattform und Leute um uns herum
haben Eis gegessen
und in der Sonne gechillt mit Blick auf diesen Tagebau. Und ich habe es gar nicht verstanden.
Nee.
Wahnsinnig.
Das ist so krass.
Für mich immer noch so ein Bild, wo ich wirklich so denke, was ist denn los?
Dystopie. Ja, das ist ja echt, also RWE hat da, also für Leute, die es nicht wissen, wirklich eine Aussichtsplattform. Also es ist so mit Restaurant und Gastro und irgendwie Spielplatz und irgendwie man kann sich schön hinsetzen und so Panorama. Es ist wirklich einfach nur absurd.
Ja, RWE, darum geht's auch. Danke für die Überleitung.
Gerne.
Es geht darum, dass künftig sollen die Tagebauten ja geflutet werden, damit da Seen entstehen. Also es gehört ja alles zu dieser Umstrukturierung dort vor Ort, auch auf jeden Fall notwendig, weil diese Löcher will keiner, außer
Leute, die da chillen und sich sonnen.
Die sich das da gerne angucken und ein Eis essen. Und die Frage, oder RWE braucht natürlich das Wasser dafür und ist bisher davon ausgegangen, dass es das Wasser aus dem Rhein kostenfrei bekommen kann. Es gibt jetzt aber eben ein Rechtsgutachten, was sagt, nee, RWE muss dafür zahlen.
Cool.
Und diese Recherche haben Kollegen von mir, von uns, von der Sendung Westpol im WDR vor kurzem veröffentlicht. Gibt es einen Film zu, gibt es einen Online-Text zu, verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und ich finde, das sind halt diese wichtigen Recherchen, die halt einfach wichtig sind, um die Verantwortlichen für diese Klimakrise. Und nein, RWE ist nicht alleine dafür verantwortlich, aber eines der Unternehmen welches. Und es ist
das ganz, hast du sehr schön gesagt. Eines der Unternehmen welches. Das finde ich toll.
Danke. Es ist einfach wichtig, da die Verantwortlichen zur Verantwortung weiterhin zu ziehen und dass sie für diese Kosten auch aufkommen, die dann daraus entstehen, diese Tagebauten halt irgendwie wieder der Gesellschaft zurückzugeben. Und das fand ich deswegen eine ganz gute Recherche, die ich hier einfach einmal prominent platzieren möchte.
Ja, richtig spannend. Also gerade sowas ist super wichtig, ne? Weil das ist halt also überhaupt nicht auf der Agenda von allen anderen momentan. Aber gerade diese ganzen Themen rund um Kohleausstieg, ne?
Ja. Und ist richtig spannend. Das und natürlich auch dieses Thema, wer zahlt für was und Wasser. Ja. Grundsätzlich eine Ressource, die viel zu lange kostenfrei war für viele Verbraucher.
Ja.
Und auch eine knappe Ressource in Zukunft werden wird. Aber das ist ein anderes Thema.
Für eine andere Folge.
Genau. Sprechen wir dann auch nochmal drüber.
Ja.
So.
Was soll ich sagen? Ich finde es ganz schön, dass wir wieder zurück sind. Vielen Dank für die 1, 2, 3, 5 Menschen, die jetzt vielleicht immer noch da sind und sehnsüchtig gewartet haben. Schön, dass ihr immer noch da seid. Schön, dass ihr Climate Gossip hört.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr bei uns bleibt.
Ja.
Wenn ihr uns vielleicht auch mal schreibt, was gerade so Themen sind, die euch bewegen. Es gibt ja die wunderbare Kommentarfunktion
auf
Spotify. Oder ihr schreibt uns bei Instagram oder per Mail. alles möglich. Genau, wir freuen uns. Und mal schauen, ob wir eine Folge noch schaffen vor dem Podcast-Festival Brainwaves am 22. November um 16.45 Uhr im Science College Overbach.
Jetzt
nur um das nochmal platziert zu haben.
Tickets sind kostenfrei.
Genau, Tickets sind kostenfrei. Oder ob wir das nicht schaffen. Schauen wir mal.
Wir werden sehen.
Aber ihr werdet wieder von uns hören.
Ja.
Und bis dahin, habt eine gute Zeit.
Bleibt gesund.
Und bis ganz bald.
Bis bald. Tschüss.